Ich lese uns heute die ersten 11 Verse vom 5. Kapitel aus dem Thessalonicherbrief, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1. Und da wird auch beschrieben, dass die Führung Gottes im Heiligen Geist notwendig ist und bleibt durch die Jahre unseres Hierseins auf der Erde. Von den Zeiten aber und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, so wird sie das Verderben schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ihr seid allzumal Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, auf das wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnt euch untereinander und baut einer den anderen, wie ihr denn tut. Ein zweites Mal wird hier schon gesagt, helft euch untereinander als Glaubensgeschwister. Segnet euch, tröstet euch, ermahnt euch. Diese Gemeinde, von der wir hier gelesen haben, die uns ja sehr als Zeugnis vorgesetzt ist, eine Erweckungsgemeinde, eine Gemeinde, die so eine Ausstrahlung hat, dass kaum einer etwas sagen musste über diese Gemeinde und was Gott an ihnen getan hat. Man hat es einfach gesehen. Man hat es in ihren Handlungen verspürt. Man sprach über sie, was da Großes von ihnen ausgegangen ist, welche Liebe, welche Zuneigung, wie sie die Menschen einfach segneten mit ihrer Art und Weise und dass sie vorher ganz andere Leute gewesen sind. Ich sage manchmal im Zeugnis zu Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, schade, dass du mich nicht vor meiner Bekehrung gekannt hast. Dann hättest du einen Wechsel sehen können von dem Alten zum Neuen. Meistens sehen ja dann die Menschen nur den Jetzt-Zustand, wenn wir sie gerade jetzt kennenlernen. Und die denken, wir waren schon immer so. Ich hoffe jetzt im positiven Sinne genannt. Ja? Nicht, dass wir schon immer so grantig waren. Das meine ich jetzt nicht. Sondern, dass wir immer schon eine verbindlichere Art hatten. Und dann sage ich Ihnen, es war früher anders. Aber hier, die Thessalonicher waren bekannt in ihrer Umgebung. Man wusste, was das für Leute waren. Und plötzlich hatten sie einen Wandel erlebt. Und dieser Wandel blieb nicht verborgen. Und der Apostel Paulus hatte ja ein Herz der Seelsorge und der Fürsorge. Er musste diese Stadt ja nach kurzer Zeit verlassen. Innerhalb von 4 Wochen ist diese Gemeinde entstanden und er zog ja dann weiter nach Korinth und bis nach Athen und er schrieb einen Brief gleich an diese Gemeinde mit dieser Tröstung, mit den verschiedenen Kriterien, worauf sie sich weiterhin verlassen sollen. Und er schickte sogar Timotheus selber hin, der Augenzeuge werden sollte, von dem Lebenszustand der Gläubigen, der Christen. Sind sie denn noch dabei geblieben? Und das ist auch berechtigt, denn wenn wir heute manchmal Christen treffen von vor vielen Jahren und fragen, wie geht es dir, was tust du jetzt, sind wir vielleicht manchmal erschrocken, dass sie wieder in die Welt gegangen sind, dass sie wieder ein ganz anderes Leben führen, dass sie zwar noch an Gott glauben, aber ihr Leben nicht mehr gebunden geführt wird in Jesus Christus. Und deswegen wollte der Apostel Paulus sehen über Timotheus, ist es noch bei denen so? Oder sind sie nur in den Wortglauben gefallen? Wortglaube, man kann ja viel von Gott reden, aber das ist ein Unterschied zu dem, was wir leben. Ja, es gibt sogar viele Prediger, Pastoren, Pfarrer, die reden über Gott, aber sie kennen Jesus nicht. Sie haben ihn noch nie aufgenommen in ihrem Herzen. So wie ich das jetzt auch gerade von Bad Freienwalde gelesen habe, wo ja ein Homo-Paar, Pfarrer, jetzt dort in der Kirche residiert. Und die Leute sind froh, da kommen sie jetzt mit ihren Kindern zu den Taufen, sind sie dankbar, dass es nicht mehr ganz so eng mit der Heiligen Schrift zugeht. Ja, wir müssen immer wieder uns ermahnen auf Jesus Christus, und Bruder Hans Henning hat es ja gesagt, 5 Buchstaben Jesus, das ist wichtig, an Jesus Christus orientiert zu sein, nicht an Menschen und sich auch nicht von Situationen des Lebens gängeln zu lassen. Und in diesem Brief haben wir ja gelesen, wie eine vorbildliche Gemeinde wirkt und arbeitet und Ausstrahlung hat. Dann im 2. Kapitel, wie ein vorbildlicher Diener in der Gemeinde sich bewegt, welche Herzensgesinnung er hat. Und dann auch von dem vorbildlichen Bruder, wie er sich der anderen annimmt und wie er die Sache des Nächsten mehr im Auge hat als das eigene. Und im 4. Kapitel lasen wir vom vorbildlichen Wandel der Gläubigen mit der lebendigen Hoffnung im Herzen. Und nun geht es darum, um das Wiederkommen Jesu, diese innere Bereitschaft zu haben. Woran soll die Bereitschaft festgemacht werden? Am Wissen, an der Erkenntnis, wann der Herr kommt? Nein, dass er kommt. Das ist ein Unterschied. Ja, viele wollen das genau berechnen und sagen, dann und dann kommt er, dann fühle ich mich gesichert. Daran soll eben die Lebendigkeit des Christuszeugnisses nicht festgemacht werden, sondern an dem Glauben, er kommt. In dem Kapitel zuvor war ja doch eine kleine Irritation beschrieben, und zwar darüber, dass Christen gestorben waren. Aus der Gemeinde, einige sind gestorben. Und die Frage wurde laut, was ist passiert? Wir dachten doch, wir werden gemeinsam dem Herrn entgegengerückt. Wir dachten doch, er kommt für uns alle. Er kommt bald wieder. Und nun sind einige gestorben. Wer lebt jetzt falsch? Die Gestorbenen, lebten sie falsch oder leben wir falsch? Ist der Tag des Gerichts gekommen, der Tag des Herrn? Und wir fallen jetzt unter das Gericht? Oder sind die gerichtet worden, die schon gestorben sind? Das war also eine Frage, und der Apostel Paulus versuchte, sie ihnen, aber zugleich auch uns und allen Gläubigen nahe zu bringen und hat das erklärt, dass die Zeit kommt, dass Jesus Christus seine Gemeinde ruft, und zwar insgesamt die bereits Verstorbenen mit denen, die noch übrig bleiben. Und dann also die Aussage von den Zeiten, liebe Brüder und Stunden, ist es überhaupt nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr wisst ganz gewiss, dass der Tag des Herrn kommen wird. Und das reicht, dass ihr wisst, der kommt. Die Zusage Jesu, dass er wiederkommt, wird erfüllt. Es spielt für euer Leben auf der Erde nicht die Rolle, ob ihr wisst den Tag und die Stunde, sondern ihr habt eine besondere Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott durch den Heiligen Geist in der Wiedergeburt. Und das ist das Entscheidende. Gemeinde Jesu lebte und lebt zu allen Zeiten also nicht von dem Wissen über Zeit, Abläufe und Ereignisse. Was ist das, was ist das, was hat das zu tun? Davon lebt sie nicht, das registriert sie nur. Aber Leben hat sie durch die Verbindung mit dem Herrn. So sagt der Herr Jesus auch in Johannes 14, er sprach deutlich zu seinen Jüngern, was die künftige Verbindung bei ihnen sein wird, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen ist. Johannes 14, Vers 16, ich will den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Das ist die Verbindung, nämlich der Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht sehen und empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist dieser Akzent, wo der Apostel Paulus sagt, also von Zeiten und Stunden, liebe Brüder, ist ja gar nicht Not, euch zu schreiben. Ihr wisst einfach durch den Heiligen Geist, der Herr kommt. Und das ist die Freude, mit der ihr hier für ihn da seid in dieser Welt. Das genügt. Auch die Zeitereignisse, die geschehen, machen das Leben eines Kindes Gottes nicht besser oder schlechter, machen es nicht aus, sondern die Innigkeit des Verhältnisses mit dem Herrn. Ich habe auch gerade gestern, war es glaube ich, in einem seelsorgerlichen Gespräch gesagt, es kommt nur auf dies an. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, wie regle ich meinen Alltag als Kind Gottes, sondern welche Beziehung habe ich zu meinem Heiland. Denn aus dieser Beziehung strömt alles Ordnendes, Kräftigendes, was ich brauche für diese Zeit. Da bekomme ich die Weisheit, die Führung aus dieser Gemeinschaft. Und wo diese Gemeinschaft rückläufig ist im Leben eines Kindes Gottes, fällt auch die Orientierung für das Leben hier in dieser Zeit schrittweise zurück. Denn der Apostel Paulus schrieb auch in 2. Korinther 3, Vers 17, dass da, wo der Geist Gottes ist, da ist etwas Neues entstanden, was die Menschen nämlich nicht kennen. Ein Mensch ist ja mehr oder weniger geknechtet von allen diesseitigen Dingen. Der eine von jenem, der andere davon, von den Medien, irgendwo geknechtet, abhängig. Und da schreibt der Apostel Paulus hier auch an die Korinther, 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein neues Leben in der Freiheit. Was nicht mehr abhängig ist von dem gesteuerten Leben in dieser Welt. Da ist Freiheit. Und das ist die Verbindlichkeit, die die Thessalonicher weiter haben sollten und darin bestehen bleiben sollten. Ist nicht nötig, dass ihr Zeit und Stunde wisst. Ihr lebt in der Freiheit. Bleibt in dieser Freiheit und dann werdet ihr recht geführt. Ihr braucht kein besonderes Wissen, sondern ihr braucht die Führung. Ich freue mich immer wieder, wenn ich auch Missionsberichte lese, wo Menschen, die überhaupt gar keine Schulbildung hatten und kein besonderes Wissen anreichern konnten, einfach Jesus lieb haben. Kein besonderes Wissen. Aber sie lebten plötzlich in der Freude, weil sie Jesus aufnahmen. Und in der Freiheit, sie, die Angst hat sie verlassen vor dem, weiß ich was, Nachbargral, wo feindliche Menschen waren, die vielleicht diesen Ort überfallen worden wollen. Sie sind frei geworden, frei von der Furcht. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Freiheit auch von Schuld, das Bewusstsein, mir sind meine Sünden vergeben. Mir sind meine Sünden vergeben. Wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, dann werde ich ständig angeklagt und gequält. Dann können mich sogar Menschen anklagen und sagen, na du. Und Pastor Wurmbrand, viele kennen ja den Namen, der ja 12 Jahre in Einzelhaft gewesen ist unter der kommunistischen Herrschaft. Der hatte viele Anfechtungen auch in dieser Einsamkeit. Und er sagt, manchmal war es so, dass ihm der Widersacher vorhalten wollte, was er alles getan hat, wie schlecht er ist. Das hat er getan, das hat er getan. Und dann sagt er, ja, ist gut, ich habe noch viel mehr getan. Aber eins weiß ich, Jesus hat mir vergeben. Keine Schuldempfindungen mehr. Jesus hat mir vergeben. Ich bin frei. Ich darf als ein Befreiter von Sünde leben. Dieser Geist der Freiheit macht auch frei von Zukunftsangst, weil die Zukunft nämlich gesichert ist in Jesus. Sie ist gesichert. Die Zukunftsangst ist ja eine Angst, die sich mit in der Zeit bewegt, die mit den zeitlichen Dingen zu tun hat. Aber wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Auch Freiheit von der Angst, versagen zu können. Das ist eine ganz neue Freiheit, weil die Verantwortung für das, was wir als Kinder Gottes tun sollen, nicht mehr bei uns, sondern bei dem liegt, der diese Aufträge gegeben hat. Da liegt die Verantwortung in der Führung des Heiligen Geistes. Wenn jemand wiedergeboren ist, dann wird er durch den Herrn geführt, Dinge zu tun. Und er wird nicht versagen, weil derselbe Geist in ihm den Auftrag auch vollführt. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Freiheit zum Leben, Freiheit zum Leben in die Ewigkeit hinein, beziehungsweise in dem Bewusstsein, schon das ewige Leben zu haben. Das ist eine neue Freiheit. Und das sollte den Thessalonichern immer wieder lebendig bleiben. Es tut nicht Not, Stunde oder Tag, euch zu sagen, sondern ihr wisst, der Herr kommt. Das reicht. Das reicht. Ihr seid frei. Ihr müsst euch nicht mehr festnageln lassen an Zeiterscheinungen und Zeitereignissen. Ihr seid zu jeder Stunde frei. Auch an die korinthische Gemeinde, es ist ja gar nicht so einfach für uns Menschen, die vor der Bekehrung ganz anders geprägt worden sind in dieser Welt, wo man immer abhängig war von Bewegungen in dieser Welt, von materiellen Bewegungen, von Situationen, von Menschen und so weiter, jetzt plötzlich die innere Gelassenheit und Freiheit in Christus anzunehmen und kennenzulernen. Da schrieb der Apostel Paulus auch an die Korinther folgendes Wort in 1. Korinther 4, weil ja viel Spekulation auch unter den jungen Gläubigen vorhanden war, ach, der wird ja nicht kommen und wer weiß und so. Also alle menschlichen Dinge wurden so hervorgebracht, ja. Und da heißt es hier im 18. Vers, 4. Kapitel, es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen. Da reden die und sagen, das kann der gar nicht und so weiter, wir haben doch menschliche Erfahrung. Und dann sagt er, ich werde bald zu euch kommen, so der Herr will. Und dann will ich aber kennenlernen, nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Ich möchte die Freiheit sehen bei euch. Ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes sehen. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, in der Freiheit, in der Bewegung durch den Heiligen Geist. Da findet Reich Gottes statt. Und Reich Gottes kann man nicht studieren. Das ist vorhanden darin, daraus und darin kann man nur geführt werden. Das ist das Neue. Darum sagte der Herr Jesus einmal zu den ersten Jüngern, die Johannes zunächst zuhörten und die dann aber hörten, das ist der Messias und sie folgten ihm nach und Jesus drehte sich um. Was sucht ihr? Oder wen sucht ihr? Ja, Meister, wo bist du zur Herberge? Kommt und folgt mir einfach nach. Das könnt ihr jetzt nicht studieren, wenn ich euch das auch aufschreiben sollte oder so, ja. Kommt und folgt nach. So einfach ist das. Hier würden keine großen Abhandlungen gegeben, sondern die Einladung zur Nachfolge. Und die Thessalonicher waren eine erweckte Gemeinde. Und sie stand in dieser Nachfolge. Und darin sollte sie auch bleiben. Denn viele um sie herum versuchten sie zu verunsichern. Indem sie einfach mal ihren Erkenntnisstand abfragten, ja, weißt du eigentlich das oder wie weit bist du denn gekommen und so weiter. Und daran wollten sie sie messen und festmachen, ob sie wirklich auf dem Weg des Glaubens sind. Aber sollten sich nicht irre machen lassen. Ja, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Beweisung der Kraft. Und ich wiederhole mich ganz gerne mal in diesem Stück, weil ich mich einfach freue. Ich habe das jetzt schon mehrere Male gesagt, dass am 18. April unser 39. geistlicher Geburtstag war. Am 18. April vor 39 Jahren haben wir uns bekehrt und sind wiedergeboren worden. Und jedes Mal, wenn wir in so einen Haltepunkt kommen, halten wir innerlich ein Stück Rückschau und fragen uns gegenseitig ab, wie war das denn eigentlich? Hat uns der Herr je verlassen? Er hat doch sein Wort wahrgemacht. Und dann freuen wir uns wie kleine Kinder darüber und sagen, tatsächlich, 39 Jahre, hat der Herr wirklich das getan, was er uns gesagt hat? Wenn einer untreu war, waren es wir. Er war nie untreu. Er war immer treu. Er hat das Unmögliche, da wo wir nichts mehr sahen, wo es weiterging, hat er getan. Da können wir uns immer nur freuen. denn das Reich Gottes steht in Kraft. Also wir könnten Bücher schreiben über dem, was wir da erlebt haben, an Führung, an Wunder, die der Herr geschenkt hat. Und wenn er Menschen auch bewegt hat, wir hatten ja viele Missionsreisen, jahrelang mit dem Vater von unserem Bruder Hans Henning. Und dann mussten wir lange Strecken zurücklegen und hatten manchmal nur das Benzingeld für die Hinfahrt, aber nicht mehr für die Rückfahrt. Auch nicht für die Übernachtung. Wir wussten nicht, wie wir zurückkommen. Aber eins wussten wir, dass wir fahren müssen. Und an dem Tag und in der Stunde, wo wir abfahren wollten, steht eine Frau neben dem Auto und die wohnt in einem Haus weiter und gab uns Geld fürs Benzin. Und wir sagten, woher weißt du, dass wir heute ausgerechnet fahren? Das kannst du gar nicht wissen. Ja, das war so, ich musste da einfach kommen. Und dann kriegten wir Benzingeld und dann wussten wir, also wir kommen auch wieder zurück. Ja? Und vieles andere mehr. Also wir lebten einfach immer nur von diesen Führungen. Und das will Gott. Er will, dass wir von ihm abhängig sind und bleiben. Nachdem also die Thessalonicher über die Entrückung der Gläubigen belehrt worden sind, dass sie auch getröstet bleiben sollen über diejenigen, die schon verstorben waren, konnten sie also getrost weiter im Glauben in ihrem Alltag, das will ich betonen, im Alltag leben. Glaube ist ja nicht abseits vom Alltag, sondern findet ja mitten im Alltag statt. Da konnten sie weiter wirken, ohne unbedingt genaue Zeiten erfahren zu müssen, wann die Wiederkunft des Herrn ist. Entscheidend war für sie, dass Jesus kommt und dass sie ihn sehen werden. Ihn. Das, Johannes hat das so wunderbar ausgedrückt. Er hat nicht gesagt, also wir freuen uns, wir sind ja Kinder Gottes, ja, im ersten Johannesbrief, und wir freuen uns, wenn wir unsere Angehörigen oder den Bruder oder jede Schwester wiedersehen. Wir freuen uns, dass wir Jesus sehen. Er ist das Zentrum. Da freuen wir uns. Wie das sein wird, ob wir uns auch als Glaubensgeschwister individuell sehen werden, das wünschen wir uns sehr. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus sehen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein, sagt der Apostel. Ja? Und in dieser Freude standen sie auch. Wir werden, das wissen wir, Jesus sehen. In Matthäus 24, Vers 36 sagt der Herr, dass der Zeitpunkt der Entrückung und der Aufrichtung seines Reiches auf Erden nicht zu wissen nötig sei, zumal dies nur der Vater im Himmel und noch nicht mal die Engelwelt weiß. Nicht das Fragen also nach Zeit und Stunde ist das Entscheidende und macht uns froh. Ich habe manchmal den Eindruck sogar, dass einige, die dann sagen, ach, der Herr kommt bald, es mehr aus Resignation sagen, weil sie mit den Dingen der Zeit nicht mehr fertig werden. Und dann möchten sie gerne aus der Zeit entfliehen. Das soll nicht so sein. Wenn wir sagen, der Herr kommt bald, dann sind wir froh, auch jetzt in dieser Zeit leben zu dürfen, in dieser speziellen Zeit, auch mit allen Anfechtungen, allen Schwierigkeiten. Aber wir sollen, und das sagt der Herr, Zeit und Stunde gebührt euch nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, das ist alles. Bleibt in der Freude, meine Zeugen zu sein. Und ich freue mich auch hier gerade wieder gehört zu haben, auch von Hans Henning und seiner Frau, dass sie ja stets und ständig immer Neue Testamente in der Tasche haben und zu jeder Zeit und Gelegenheit ein waches Herz haben, ob sie das weitergeben können, auch wenn es mal abgelehnt wird. Aber überhaupt diesen Impuls. Ich will Zeuge Jesu sein. Das ist wunderbar. Dazu sind wir berufen und auch diese Thessalonicher. Friede, Friede haben wir gelesen. Wenn die Menschen sagen, Friede, Friede, keine Gefahr, dann ist das Verderben am nächsten. Dann kommt es plötzlich über sie. Also auf den weltlichen Frieden sollen und brauchen wir gar nicht Acht geben, weil der Friede Gottes in uns, der höher ist als alle Vernunft, unser Herz und unsere Sinne regiert. Die Friedensmerkmale, die sich hier aufmachen, haben keinen Bestand. Sie führen letztlich ins Verderben hinein. Es ist ein falscher Friede. In der Welt kann kein echter Friede aufgebaut werden. Deswegen brauchen wir auf solche Dinge gar nicht zu warten. Manche glauben ja, sie könnten auch als Christen eine friedvolle Welt herstellen. Ja, es gibt ja verschiedene christliche Strömungen, die das Glauben in Szene setzen können. Das wird immer ein falscher Friede sein. Friede gibt es nur in Jesus Christus und wenn er sein Friedensreich aufrichtet. Friede, Friede, keine Gefahr. Das lesen wir dann auch in den Propheten bereits schon, dass der Friede, der von den Menschen gesucht wird, immer zu Fall kommt. Denn der Friede von Menschen gesucht ist mit Sünde behaftet. Er ist immer einseitig zugunsten irgendeiner Gruppe. Du musst werden wie ich, dann haben wir Frieden. Das ist die menschliche Seite. Aber weil nicht alle Menschen werden können wie ich, wird es keinen beständigen Frieden geben. Das klappt ja manchmal noch nicht mal in der Familie, ja, dass alle so werden, vielleicht wie der Vater oder wie die Mutter. Nein, das geht nicht, sondern es muss der Friedefürst in der Ehe und in der Familie sein, damit wirklich Friede entsteht. Falscher Friede mit der Materie zum Beispiel. In Matthäus 24 schildert Jesus Christus einen Frieden, den die Menschen sich auch vor der Zeit Noahs, also vor der Sintflut, gegeben haben und dieser falsche Friede auch vor dem Wiederkommen Jesu neu gesucht und anscheinend gefunden wird, aber nicht hält. Da heißt es dann, gleich wie zu der Zeit Noahs es war, so wird es auch sein bei der Zukunft des Menschensohnes. Wie war es denn da? Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, tranken, freiten, also heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Friede, Friede, wir essen, wir trinken, wir heiraten, uns geht's gut. Und dann kommt das Verderben. Ja? Das ist dieser falsche Friede, von dem Paulus ja auch an die Thessalonicher schreibt. Friede in der Materie, Friede mit der Materie. Dieser falsche Friede hält nichts, sondern lässt alle zu Schanden werden, die sich darauf verlassen. Und schlussendlich wird es auch dann einen Frieden geben mit dem Geist der Welt, mit dem Geist des Antichristen. Wir haben ja schon bei der Eröffnung der Siegel in Offenbarung 6 ein Bild, was manche für sich falsch deuten. Da wird von einem Reiter auf einem weißen Pferd gesprochen, der einen Bogen kriegt in die Hand, er kriegt sogar noch eine Krone drauf, auf den Kopf, und er reitet aus siegreich. Und dann denkt man, oh, ein weißes Pferd, ja, das ist bestimmt der Friedefürst, ja. Aber danach kommt der Krieg. Danach kommt die Hungersnot. Danach kommt der Tod. Der Friede mit dem Geist der Welt und des Antichristen ist ein Friede, der ins Verderben führt. Nur der Friede des Friedefürsten, von dem wir auch in der Offenbarung lesen, in Kapitel 19, auch auf einem weißen Pferd. Dieser Friede, der hält in Ewigkeit. Ich lese mal in Offenbarung 19, Vers 11. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hat einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter des Weins, des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen. Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, so: ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Das ist der Friedefürst, der den Frieden bringt, jetzt schon in unserem Herzen, in dem Herzen der Kinder Gottes durch den Heiligen Geist und dann auch sichtbar. Für die Gottlosigkeit kommt immer das Gericht, da gibt es nie Frieden. Da kommt das, der Herr wie ein Dieb in der Nacht über sie, da wo sie denken, sie leben im Frieden, kommt das Verderben und das Gericht. So wie es Paulus schreibt, so wie der Schmerz kommt über eine schwangere Frau kurz vor der Geburt des Kindes. Er bescheinigt ihn aber den Thessalonichern, und das ist der Trost, der hier drin steckt, der auch uns mitgesagt worden sei: ihr seid nicht von der Finsternis. Das ist ein absoluter Wert. Ihr seid es nicht. Bitte denkt daran, ihr seid jetzt Kinder des Lichtes. Ihr werdet nicht einfach so überstürzt oder übertölpelt oder irgendwie ins Verderben gezogen. Ihr seid immer bereit auf die Wiederkunft Jesu. Ihr seid Kinder des Lichtes. Denn die da trunken sind, die sind des Nachts trunken, so schreibt er hier. Ihr seid aber nicht Kinder der Nacht, sondern des Tages. Und die da schläfrig sind und gar nichts mitbekommen, das sind die, die nachts schlafen. Ihr habt den Heiligen Geist und ihr seid immer wach und dadurch stets bereit zur Wiederkunft des Herrn. Ihr seid Kinder des Lichtes. Das dürfen wir auch für uns einfach so in Anspruch nehmen. Und die Verheißung, die damit verbunden ist, dass wir wach genug sind durch den Herrn, den Tag seines Kommens nicht zu versäumen. Wenn er kommt, werden wir ihm entgegengehen, weil wir wach sind. Darum brauchen wir weder Zeit noch Stunde zu wissen oder uns zu fürchten, dass wir eventuell Zeit und Stunde oder Tag und Stunde versäumen könnten, sondern wir werden durch die Wachheit im Herzen Jesus entgegengehen. Und das heißt auch diese Aussage, die der Herr gemacht hat im Johannesevangelium. Wenn wir das mal im Zusammenhang lesen, in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe, die hören meine Stimme. Wenn der Herr kommt, die hören den Zuruf. Das hören sie, ja? Denn sie kennen mich und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das macht uns doch ganz getrost, auch in dieser Welt jetzt. Wenn wir jetzt hören, Frankreich hat ganz offiziell die Ehe jetzt erlaubt, die Homo-Ehe, dass man dort drauf losheiraten kann, ja, die Männer. 14 Länder gibt es auf der Welt schon, die das bereits befürwortet haben. Und dann erschrecken wir manchmal. Ja, aber wir werden nicht aus der Hand des Herrn gerissen. Wir sind mitten von ihm versorgt, mitten in der Herrlichkeit drin, ja. Das steht hier in dem Kontext. Der Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, ist größer denn alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und auch dieses Wort, was der Herr gesagt hat im Blick auf die Berufung des Petrus, der Apostel und so weiter und der Gemeinde: die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Das sollte die Thessalonicher sichern und es soll auch uns sichern. Wir sollen nicht irgendeine Angst oder Furcht zulassen, sondern in der Freiheit des Geistes Gottes leben und wirken. Keine Lasten uns auflegen lassen von außen. Aber was wir auch gesagt haben, das möchte ich noch zum Schluss auch sagen: mit Jesus leben ist das Entscheidende. Diese Gemeinschaft mit ihm immer wieder aufs Neue suchen. meine Frau und ich, wir sagen so, dass wir jeden Tag unser Leben neu in die Hand des Herrn geben. Obwohl es in der Hand des Herrn ist, aber dass wir das bewusst machen. Heute gehöre ich auch dir. Heute hast du auch die Garantie über mein Leben übernommen. Heute, ob ich morgen noch hier bin, weiß ich nicht. Aber heute wirst du es tun. Du wirst mich leiten. Denn Paulus hat gesagt, wenn wir überhaupt von Leben als Kinder Gottes sprechen, sagt er, Christus ist mein Leben. Wenn wir von Leben reden, reden wir von Christus. Christus ist mein Leben. Ja, vorher hatte er ein eigenes Leben und wir wissen, und er hat ja auch bekannt, was er da alles falsch gemacht hat. Ja, mit dem Kopf durch die Wand und so weiter. Vieles hat er kaputt gemacht, hat sogar die Gemeinde verfolgt. Aber jetzt sagt er, Christus ist mein Leben. Das ist der unerschütterliche Glaube, der in uns bleiben soll. Der Glaube an die Wiederkunft Jesu, denn er hat gesagt, ich komme und ich nehme euch dann zu mir, da wo ich bin. Unerschütterliche Glaube, dass wir in der Liebe Jesu leben können, in der Dankbarkeit und dass wir auch dadurch, das ist ein Phänomen, das kann man gar nicht so richtig beschreiben, sondern nur erleben, den Nächsten lieben kann. Und zwar den, der eigentlich in unseren Augen nie liebenswert war. Den kann man plötzlich lieben. Da dürfen wir dranbleiben. Wir dürfen leben durch den Heiligen Geist, durch die Gegenwart Jesu. Sogar die Feinde können wir lieben. Und wir wissen, dass das, wenn wir nicht in einer engen Verbindung mit Jesus bleiben, schwer wird. Dann kommen sogar manchmal Brüder hart aneinander. Da ist mit Liebe gar nicht mehr so viel. Ich denke immer an dieses gute Beispiel von Paulus und Barnabas. Naja, gut, ja, steht, die kamen scharf aneinander, so dass jeder seiner Wege ging. War nicht gut, war nicht richtig. Auch wenn der Herr nun den Paulus weitergeführt hat und den Barnabas auch, ja, er lässt uns ja nicht fallen. Aber richtig war es nicht. Sondern die Liebe, das Annehmen. Und worum ging es? Es ging einfach um den Johannes Markus. Ja, ein junger Mensch, der nun auf dem halben Missionsweg wieder nach Hause gefahren ist. Und da sagte jetzt der Barnabas, ja, meinen Neffen, den können wir doch wieder mitnehmen. Gib ihm doch eine Chance. Vielleicht bleibt er diesmal bei uns. Nein, machen wir nicht. Ja, fertig, aus. Ja, so war das dann. Das war nicht gut. Also unerschütterlicher Glaube in der Hoffnung der Seligkeit zu bleiben. Und wir haben hier gelesen im Thessalonicherbrief im Vers 8, dass dieser Glaube, Hoffnung, Liebe als ein Panzer bezeichnet wurde, als ein Panzer. Wir, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens, der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Das ist ein Panzer und der soll, wenn möglich, von der Welt geknackt werden, dass weder Glaube noch richtig vorherrscht, noch Liebe und Hoffnung. Ja, das soll kaputt gemacht werden und das darf nicht kaputt und braucht nicht kaputt gemacht zu werden, sondern der Herr steht immer zu seinem Wort. Wachsamkeit diesbezüglich, ich sage manchmal, wir müssen jetzt nicht nur wach sein im Blick auf die Zeichen der Zeit, sondern wach sein, dass wir das, was wir in Christus gewonnen haben, nicht verlieren. Diesen Panzer, Glaube, Hoffnung, Liebe, wo der bleibt, wird sich alles andere finden. Und die Gemeinde zu Thessalonich bleibt dann erwecklich. Die Liebe Gottes zueinander bewirkt, dass wir uns auf diesem Weg des Lebens durch Ermahnung zum Guten helfen und segnen. Ermahnung zum Guten helfen und segnen, wie es der Apostel hier sagt. Darum ermahnt euch untereinander und baut einer den anderen, wie ihr das ja bereits schon tut. Ob in der Zeit oder in Ewigkeit, Kinder Gottes leben immer im Licht durch Jesus Christus. Dies ist dies Wort, ob wir nun schon entschlafen sind oder ob wir hier leben. Wir leben dem Herrn und er bleibt mit uns.